Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was will Christoph Stölzl als beratende Vertrauensperson im Jüdischen Museum in Berlin tun? Die Antwort gibt er Ihnen gleich selbst. Außerdem berichten wir über den Aufschrei britischer Schriftsteller angesichts des desaströsen Zustands ihrer Heimat und fragen, ob Karl Mays Fantasien über die amerikanischen Ureinwohner überarbeitet gehören. Erst wurde Peter Schäfer vom israelischen Regierungschef Netanyahu kritisiert, dann vom Zentralrat der Juden in Deutschland. 11 Tage nach dem Rücktritt des international renommierten liberalen Judaisten und Direktors des Jüdischen Museums in Berlin präsentierte Kulturstaatsministerin Monika Grütters als Stiftungsvorsitzende des Museums eine Vertrauensperson, die das Museum führen soll, bis ein neuer Direktor gefunden ist. Maria Ossowski über den Mann, der Politik und Museum gleichermaßen versteht, Christoph Stölzl, einst christdemokratischer Kultursenator Berlins und Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums in der Hauptstadt.
Der 75-Jährige hat viele Ausstellungen zur deutsch-jüdischen Kulturgeschichte organisiert. Er hat in Gremien wichtiger Holocaust-Gedenk- und Erinnerungsstätten gearbeitet, etwa in der Gedenkstätte Buchenwald, dem Haus der Wannsee-Konferenz oder dem Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Er hat ein Orchester gegründet, in dem deutsche und israelische junge Musiker spielen und in Weimar einen Stiftungslehrstuhl zur Geschichte der jüdischen Musik geschaffen. Zudem hat er familiäre Bindungen zum Judentum. Warum aber will der Stiftungsrat neben dem geschäftsführenden Direktor Michaelis überhaupt eine ehrenamtlich bestellte Vertrauensperson für 10 Monate einsetzen?
Na, es ist so, dass nicht nur die Stelle des Direktors jetzt vakant ist nach dem Rücktritt von Professor Schäfer, sondern dass auch die Programmleiterin im Ruhestand ist und ihre Nachfolgerin relativ schnell das Haus wieder verlassen hat. Diese wichtige inhaltliche Position ist also ebenfalls vakant. Außerdem verzichten wir zurzeit auf die Pressesprecherin und wie sich die Akademie entwickeln wird, wissen wir auch nicht. Und wenn so viele doch inhaltlich sehr relevante Positionen frei sind, möchte ich auch einem Verwaltungschef und im Moment geschäftsführenden, stellvertretenden Direktor nicht überfordern.
In 10 Monaten wird eine Findungskommission, in der unter anderem Kultursenator Klaus Lederer, der ehemalige Direktor Michael Blumenthal und der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, mitentscheiden, den neuen Direktor oder die neue Direktorin zum März nächsten Jahres suchen. Für eine äußerst anspruchsvolle Aufgabe.
Die Aufgabe dieses jüdischen Museums muss die sein, dass sie einerseits dafür sorgt, dass die Juden dieser Welt sich auch in der Arbeit des Hauses wiedererkennen, dass auf der anderen Seite die nicht-jüdische Welt viel über das Judentum lernt. Das Ganze kann, glaube ich, heutzutage nicht ohne kontroverse Debatten abgeben, weil diese Felder natürlich immer auch schwierig sind und nie eindimensional.
Grütters stellt klar, Kontroversen gibt es um jedes geschichtliche Museum, aber vor Einflüssen will sie das jüdische Museum schützen.
Ich stelle mich mit all meinen Möglichkeiten vor dieses Haus, vor seine Unabhängigkeit, die wir durch eine auskömmliche Finanzierung sicherstellen wollen, und vor die Autonomie dieses Hauses. Da muss jeder, der Interessen hat, sich raushalten aus einer Beratung oder gar Einflussnahme. Und das gilt sowohl für die innerdeutsche Situation wie für die aus dem Ausland.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters heute bei der Vorstellung von Christoph Stölzl als Vertrauensperson im Jüdischen Museum in Berlin. Einen schönen guten Abend, Herr Stölzl.
Guten Abend.
Haben Sie lange überlegt, ob Sie diese Aufgabe übernehmen?
Nein, ich habe Frau Grütters vor einer Woche gesagt, wenn sie jemanden braucht, der kommt und hilft, dann tue ich das aus 2 Gründen. Erstens, weil ich Frau Grütters sehr schätze und sie seit 30 Jahren als große Kulturmacherin erlebt habe mit segensreichen Wirkungen für alles, was Kultur ist in Berlin. Und zweitens, weil ich selber mit der Geschichte des Jüdischen Museums hier verbunden bin, den entscheidenden Schritt, nämlich es aus der Unterfinanzierung und im Grunde Aussichtslosigkeit im Land Berlin herauszuführen, habe ich ja 2001 als Senator gemacht, als ich Michael Naumann gewonnen habe, das Museum in Bundesfinanzierung zu übernehmen, damit es überhaupt diese Ausstrahlung und diese Ausstattung bekommt, mit der es jetzt heute groß geworden ist. Also ich fühle mich doch verantwortlich dafür und würde gerne helfen, habe es auch bewusst gesagt, das ist eine ehrenamtliche Sache. ungewöhnliche Situationen schaffen, ungewöhnliche Rollen. In der Politik ist sowas wie eine Vertrauensperson ja nicht vorgesehen. Aber vielleicht ist es gerade deswegen so wichtig, dass jemand da Verständnis schafft und Menschen, die übereinander reden, zu Menschen macht, die miteinander reden.
Das ist ja offensichtlich schon eines der Ziele, was Sie da gerade formuliert hatten. Aber wenn Sie helfen wollen, wie wollen Sie das schaffen in diesem von außen angegriffenen Haus voller Kündigungen?
Also es ist ja so, dass das Haus hat eine Verfassung, hat auch ein Programm, das ist ja beschlossen, das wird sich auch jetzt nicht ändern, trotz aller Kritik. Häuser müssen Kritik auch aushalten, das ist so. Und historisch-politische Museen, da habe ich ja nun wirklich viele Jahrzehnte Erfahrung, die haben es eben schwerer als jemand, der nur schöne Bilder an die Wand hängt, die manchen Menschen gefallen und anderen nicht. Also die Kontroversen und die Verwechslung von einem Geschichtsmuseum mit einer regierungsamtlichen Aussage, das ist etwas, was alle Geschichts- und Kulturgeschichtsmuseen begleitet. Wer da arbeitet, weiß, dass er sich auf manchmal schwieriges Gelände begibt. Aber das alles kann man tatsächlich verbessern. Ich erinnere mich an meine 80er Jahre, als das von mir mitgegründete DHM entsetzlich umstritten war. Niemand wollte das, unendliche Unterstellungen. Und am Schluss, nach 10 Jahren, haben es alle lieb gehabt. Durch viele, viele Gespräche, durch Transparenz, Aufklärung, all dies. Und natürlich finde ich schon, dass diese Krise jetzt auch interessant ist, weil, wie Frau Güttes gesagt hatte, wir haben uns sagen müssen, was machen wir damit? Das ist sozusagen kein Museum des Judentums, das die jüdische Gemeinschaft, wie man die auch definieren möge, selber macht. Das ist ja ein deutsches Stiftungsmuseum, das in der Tat ein Thema hat. Aber das Judentum und das Jüdische ist ja so wie ein Haus mit vielen, vielen Stockwerken, vielen Räumen, vielen Flügeln. Das hat ganz, ganz unterschiedliche Facetten und die muss man auf jeweils wechselnde Weise auch dort spiegeln.
Mit wem wollen Sie also über was reden zuerst?
Also ich möchte gerne erstmal mit dem Team, das ja dort eine Riesenaufgabe hat, nämlich sehr, sehr bald die Dauerausstellung fertigzustellen, die dann die Visitenkarte ist. Wechselausstellungen sind wie Essays oder wie Kommentare, die baut man nach 3 Monaten ab und dann kann auch eine gegenteilige Idee verwirklicht werden. Aber eine Dauerausstellung ist die Aussage, so sind wir, das sagen wir, das möchten wir von euch, dass ihr dies hier lernt und kennenlernt. Also da ist es in der Tat interessant, jeder Raum, jede Beschriftung, jede Dramaturgie ist natürlich eine Aussage und ich würde sehr gern kennenlernen, wie weit die sind und auch vermitteln nach außen gern, dass da was Gutes im Gang ist. Da bin ich ganz, ganz sicher. Und dann würde ich sehr gerne mit denen, die jetzt so stark von außen überall hineingegriffen haben, dem Zentralrat und den ja klugen Kommentatoren, auch heftigen, leidenschaftlichen, wie Frau Aßmann oder Herr Wolfson oder Herrn Posner, doch Gespräche führen. Die kennen mich, glaube ich, ganz gut. Ich bin ja nun lange schon im Geschäft und möchte gerne versuchen, Verständigung herzustellen und auch den Stiftungsrat und die Träger dazu ermuntern, in der Tat, wenn man Kurskorrekturen machen sollte, vielleicht die jetzt zu tun, im Hinblick auch auf die Person, die in Zukunft das leiten soll. Es kommt im Museum in der Kultur alles auf Menschen an. Das ist so, auch wenn es so ein Team ist, aber die Frau oder der Mann, die das später verantwortet, wird natürlich auch die Richtung prägen. Und darum freue ich mich, dass die Findungskommission, der ich übrigens gar nicht angehöre, jetzt ziemlich schnell die Arbeit aufnimmt und Ausschau hält nach jemand, der oder die das wirklich so leidenschaftlich und mit Herzblut und so, auch ich sag, friedens- und verständigungswillig macht, dass es am Schluss für alle ein willkommenes Haus wird. Auch für diejenigen aus Israel, die hier sehr genau herrschen, auch über die ja ganz erfreulich wieder wachsende jüdische Gemeinschaft in Deutschland, die ja seit dem Exodus aus den post-sowjetischen Staaten ja zum ersten Mal wieder über 100 Gemeinden hat. Also das ist ein Haus, was aber auch natürlich für die Welt, denn die jüdische Geschichte, die jüdische Kulturgeschichte ist ja nicht irgend sowas, eine Provinzialgeschichte in Deutschland, sondern ist die eine der ganz großen Kulturphänomene Deutschlands, Europas und nicht nur Mitteleuropas, sondern der Welt. All dies soll man da finden.
Sie sind also derjenige, der den Fall, den Rücktritt Peter Schäfers in gewisser Weise aufbereitet, aufarbeitet, indem Sie in das Gespräch mit seinen Kritikern gehen?
Ich finde, das sollte, ja, ich würde gerne der Vermittler sein. Ich bin ja sozusagen ein neutraler Mensch mit einer weißen Fahne. Ich gehöre keinem dieser Lager an. Ich bin sehr mit dem Herzen dabei, aus vielerlei Gründen, weil ich mich sehr lange, Frau Osowski hat es ja gesagt, mit jüdischen Themen beschäftigt habe und auch familiär verbunden bin mit Israel und mit all dem. Das spielt ja gar keine Rolle. Aber es ist für mich ganz wichtig. Ich fände es schon toll, wenn dieses großartige, auch architektonisch großartige Haus, das auch sehr gut ausgestattet ist, also nicht knapsen und darben muss, sondern die Dinge, die die Leute dort tun wollen, können das auch glanzvoll machen in Ausstellungen, in Diskussionen, in Katalogen. Das soll wirklich so sein, dass man nicht immer Ja sagt, das geht ja gar nicht, aber dass es sozusagen ein verständigungsfähiges Programm wird, was es ja auch lange Zeit gewesen ist. Also man soll diese jetzige Krise auch nicht zu einer Dauer, das gibt auch ein falsches Bild davon. Lange Zeit wurde das Haus geliebt, es ist sehr, sehr erfolgreich gewesen und es hat sicher noch eine große Zukunft vor sich.
Von vielen wird es sicherlich immer noch geliebt, aber weil Sie das Wort der Krise ja auch des Öfteren in unserem Gespräch jetzt ausgesprochen haben, ist es für Sie, Herr Stölzel, eigentlich eine diskussionswürdige Frage, was das Jüdische definiert und was das Antisemitische?
Also das Antisemitische ist viel leichter zu sagen, es ist der Hass auf das Jüdische. Das ist leider ziemlich simpel und erklärbar und es gibt einen religiösen Antisemitismus, den alten Judenhass aus den christlichen Kirchen des Mittelalters und es gibt den modernen, der seit dem 19. Jahrhundert wie ein Giftpilz, wie eine Krankheit sich ausgebreitet hat, immer wieder überwunden schien.
Aber brauchen wir das als großen Dialog, als großen
Also über den Antisemitismus wird man sich wahrscheinlich unter vernünftigen Menschen schnell einigen. Das Jüdische ist eine Weltreligion und eine Weltkultur, die natürlich unendliche Seiten, Facetten hat und über die wir viel zu wenig wissen, ganz sicher die Öffentlichkeit, und über die es sehr viel zu wissen gilt. Ich mache gerade mit bei diesem Projekt Exilmuseum in Berlin und wenn man anschaut, wer da vertrieben worden ist, die 500.000 aus Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei, das ist faktisch identisch mit der modernen Kultur Mitteleuropas. Und das, man staunt jeden Tag, wenn man weiß, was alles in gewisser Weise zur jüdischen Geschichte gehört, von den strengen Orthodoxen und den Chassiden im Osten bis zu den liberalisierten intellektuellen Westeuropas. Das ist ja alles eine wahnsinnig tolle, interessante Geschichte, die viele, viele Menschen noch lange nicht gut genug kennen. Also da hat das Museum noch große Missionsarbeit zu leisten. Und natürlich kann man in einem solchen Haus, und das hat ja zu der Krise jetzt geführt, den Blick auf Israel nicht einfach sagen, das geht uns nichts an, das ist ja Ausland, das ist Unfug. Israel ist natürlich so ein Ergebnis des Holocaust und ein Ergebnis dieser großen Selbstfindung des Zionismus und darum ist das auch ein Thema dort. Aber ich finde schon, man sollte sich hüten davor, das Jüdische Museum in Berlin zur Hauptagora, zur Hauptdiskussionsstätte über den Nahostkonflikt zu machen. Da gibt es viele Foren, Parlamente, Akademien, fachkundige Gruppen. Das kann man gar nicht einem Museum allein überlassen.
Sagt Christoph Stölzel heute von Kulturstaatsministerin Grütters zum Interimsberater des Jüdischen Museums in Berlin berufen. Herr Stölzel, danke für Ihre Zeit und einen schönen kurzen Restabend. Eine gute Nacht.
Danke. Vielen Dank für die Nachfrage.
Großbritannien steht noch immer Kopf, weil oder obwohl seit dem Brexit-Datum fast 3 Monate verstrichen sind. Wie der Austritt aus der Europäischen Union vollzogen werden soll, ist genauso diffus wie die britische Innenpolitik. Nicht nur gegen dieses verheerende Bild wendet sich ein Aufruf, der heute in London publik gemacht wurde und von dem Friedbert Meurer berichtet.
4 der erfolgreichsten britischen Autoren der Gegenwart, alle machen sich Sorgen um die Reputation ihres Landes in der Welt. Ken Follett mit seinen weißen Haaren ist der älteste des Quartetts. 70 Jahre alt, perfekter dunkler Anzug, dazu eine dunkelblaue Krawatte mit Streifen. Er hatte die Idee, die 4 in London zusammenzutrommeln und eine Freundschaftstour durch Europa im Herbst zu organisieren.
We are embarrassed and upset by recent political events in our country the last 3 years.
Es ist uns allen peinlich und wir sind aufgebracht, was sich in unserem Land in den letzten Jahren abspielt. Das finden wir beschämend, denn wir selbst sehen uns als Erben einer unglaublich großen Tradition der europäischen Literatur.
We are heirs to a tremendously rich tradition of European literature.
Gemeinsam kommen Ken Follett, Lee Child, Jojo Moyes und Kate Moss auf die unerhörte Zahl von 1/4 Milliarde an verkauften Büchern. Ken Follett hat eine Auflage von 180 Millionen. Alle vier erscheinen weltweit und werden in vielen Sprachen übersetzt. Jojo Moyes, 49 Jahre alt, kommt auf 40 Millionen verkaufte Titel, alleine 3 Millionen davon in Deutschland. Unter anderem Me Before You oder auf Deutsch Ein ganzes halbes Jahr. Vor 2 Jahren habe ich intensiv Südamerika bereist. In Brasilien und Argentinien haben sie uns erzählt, unsere britischen Politiker seien wohl verrückt geworden. Da hat sich wirklich die Perspektive verschoben. Denn traditionell haben wir Briten das über südamerikanische Politiker gedacht. Und jetzt stehen wir als die Verrückten da. British people felt the same about South American politics, and now we look like the crazy ones. Jetzt meldet sich Lee Child zu Wort. Er ist per Video aus seinem Apartment in Manhattan zugeschaltet. Er sei in Birmingham aufgewachsen, als Winston Churchill noch Premierminister war. Churchill sei für ein vereintes Europa gewesen, und genau das wolle Großbritannien jetzt in Frage stellen. Lee Child schreibt Actionromane rund um seinen Helden Jack Reacher und schaut ernst in die Kamera. Mit schwarzem T-Shirt, kurzgeschnittenen Haaren und der E-Gitarre im Hintergrund an die Wand gelehnt. Was würde Jack Reacher gegen den Brexit tun, lautet die Frage nach New York. Er wäre der Erste, der sagen würde, das ist eine lächerliche Idee. Reacher kommt vom Militär. Niemand weiß besser, wie sehr die Welt miteinander verbunden ist. Wir brauchen Freunde und Verbündete. Er kalkuliert sehr rational, geht danach vor, was vernünftig ist und was nicht. Und der Brexit ist keine vernünftige Position. Reacher würde das als allererster festhalten. Im November gehen die vier Bestseller-Autoren auf Tournee durch Europa. Sie wollen sich ihrem europäischen Publikum stellen, unter anderem auch in Berlin. Natürlich kommt der Verdacht auf, dass es ihnen um kommerzielle Interessen geht. Alle sind mit ihren Bestseller-Romanen reich oder sehr reich geworden. Ken Follett entgegnet entschieden, nein, ihr Engagement habe nichts mit Kommerz oder Profit zu tun.
Our books are translated in the country of publication and printed.
Unsere Bücher werden alle in den anderen Ländern übersetzt, herausgegeben und gedruckt. Es gibt hier keine Probleme mit Export oder Import. Wir machen uns nicht in kommerzieller Hinsicht Sorgen, sondern auf einer emotionalen Ebene.
We're not worried on a commercial level here. We're worried on an emotional level.
Selbst wenn sie ein wenig darauf schielen sollten, was der Brexit für ihren Ruf oder den der britischen Literatur weltweit bedeuten kann, sie laufen auch Gefahr, in Großbritannien selbst beschimpft zu werden. Promis wie sie werden von der Boulevardpresse sehr schnell als abgehobene Millionäre gebrandmarkt, die Champagner auf Partys in Manhattan schlürfen. Ihr Appell richtet sich jedenfalls an die Leser und Leserinnen außerhalb Großbritanniens, sagt Follett abschließend fast etwas resigniert. Der Brexit werde wohl nicht mehr aufzuhalten sein.
This isn't about persuading Britain to stay in the European Union.
Ich habe das Gefühl, dieser Zug ist abgefahren. Wir wollen den Menschen in unseren Nachbarländern in Europa versichern, dass wir Europa nicht verlassen wollen. Wir haben einfach für unsere Leser in Europa eine Botschaft.
We know people who publish us and who read us in other European countries, for whom we have a message.
Vier Erfolgreiche der britischen Gegenwartsliteratur sorgen sich wortstark um ihr Land. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Karl May hat sie uns geschenkt, die Helden Old Shatterhand und Winnetou. In der sonnigen Jahreszeit gibt es in Deutschland sage und schreibe 16 Karl-May-Festspiele. Das älteste und bekannteste eröffnet an diesem Wochenende wieder in Bad Segeberg. Eröffnet ist bereits die Diskussion über die Darstellung von Winnetou und anderen Native Americans. In den USA werden klischeebeladene Bilder der amerikanischen Ureinwohner längst kritisiert. Nun wird auch in Deutschland der Wunsch laut Karl Mays angelesene literarische Fantasien zu entrümpeln. Noah Haar leitet das Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden, ein Katzensprung entfernt von Radebeul, wo May lebte und schrieb. Einen schönen guten Abend, Frau Haar.
Danke, Ihnen auch.
Was ist für Sie an originalgetreuen Karl-May-Inszenierungen eine kritische Masse? Mehr das Outfit oder mehr die Sprache?
Das ist eine gute Frage. Ich würde das gar nicht so sehr voneinander unterscheiden, weil das ja zusammen hängt und vor allen Dingen die Frage ja auch ist, inwiefern das Bild der Indianer mit der Realität zu tun hat. Also wenn man sich mit der Situation von Native Americans oder indigenen Menschen auf dem amerikanischen Kontinent befasst. Und diese Diskrepanz, die finde ich problematisch.
Inwiefern?
Naja, also man muss sich vor Augen halten, dass die ganzen Karl-May-Geschichten zu den Indianern, das ist Fiktion. Die Geschichte eines Autors, aber er spielt damit, dass es eine Realität sei. Und wenn man sich dann in der Darstellung, aber auch mit dem, was zum Beispiel im Karl-May-Museum in Radebeul passiert, also die Referenz auf die sogenannten echten Indianer, es suggeriert, es geht um echte Lebenswelten. Und da gibt es einen großen Widerspruch, weil die echte Lebenswelt, die ist dann doch sehr anders. Deren Geschichte ist eben bestimmt von der Vertreibung in die Reservate, dass ihnen verboten wurde, ihre Sprache zu sprechen, ihre Tänze zu tanzen, dass Kindern von den Familien entrissen worden sind. Und diese gewaltvolle Geschichte ist ja nur partiell bei Karl May überhaupt ein Thema.
Das heißt, ganz prinzipiell, wenn man von einem Fall Karl May überhaupt sprechen will, wäre der anders gelagert als der Fall, das Wort des Neger bei Pippi Langstrumpf?
Ja, das sind natürlich zwei unterschiedliche Fälle, weil beide Fälle sich auf unterschiedliche rassistische Konstruktionen beziehen. Also bei der einen geht es um die rassistische Konstruktion um schwarze Menschen, also wie sich das um das N-Wort herausbildet. Bei den Indianern oder auch Rothäuten geht es um eine andere rassistische Konfiguration und diese auch zueinander in Hierarchien gesetzt werden. Insofern müssen wir hier auch unterscheiden, dass unterschiedliche rassistische Praktiken wirken und die Gruppierungen unterschiedlich mit Stereotypen unterlegen. Und die können auch positiv oder exotisierend sein, dass man sie jetzt nicht unbedingt als gefährlich oder primitiv bezeichnet, sondern auch eher so als der edle Wilde. Das ist ja so das gängige Motiv, was sich bei Karl May durchzieht. Aber auch diese Zuschreibung ist eingebunden in eine, ja letztlich auch in eine Weltsicht, dass Menschen eben in diese Gruppen kategorisiert werden und aufgrund von Hautfarbe, von äußerem Erscheinen man eben diese Menschengruppen konstruieren kann.
Aber muss man nicht vielleicht Karl May trotzdem ziemlich hoch anrechnen, dass wir mit Winnetou Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt amerikanische Ureinwohner in Deutschland kennengelernt haben und sei es in der Literatur?
Ja, das frage ich mich auch immer wieder. Hat man die tatsächlich kennengelernt? Weil man hat einen Einblick in einen romantisierten Blick auf eine Lebenswelt kennengelernt, die aber letztlich aus einer europäischen Perspektive schon auch fast fiktional beschrieben wurde. Und in Anleihen gibt es da auch realitätsnahe Gehalte. Aber es hat mit der eigenen Geschichte der indigenen Menschen nur sehr wenig zu tun. Und man muss auch wissen, dass eben aus der Perspektive der indigenen Menschen, dass auch große Teile ihrer Geschichte ihnen ja auch weggenommen wurden und eben in Museen nach Europa gebracht worden sind und dass sie auch ganz große Schwierigkeiten hatten, ihre eigene Kultur zu praktizieren und auch selber aufzubewahren. Und deswegen ist das ein ganz großes Dilemma, wenn man Karl May zuschreibt, durch seine Literatur würde den Menschen eine Lebenswelt zugänglich gemacht, weil in dem Zugänglichmachen gleichzeitig die brutale Geschichte ausgeblendet wird. Und das ist das, was ich höchst problematisch finde.
Wie also stehen Sie zu Karl-May-Festspielen? Kann man die überhaupt noch so auf die Bühne bringen, diese Geschichten? Oder gehören sie reformiert? Müssen sie eingestellt werden, wenn sie sich denn weiter an das Original halten?
Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir eine Debatte darüber brauchen, zu verstehen, wie Rassismus und rassistische Bilder auch in unseren Alltagswelten und auch in unsere Alltagsfantasien und in diese Fiktionen mit hineinwirken. Und auch zu verstehen, dass Karl Mays Schreiben und Wirken eine Fiktion ist. Und dann muss man sich beim nächsten Schritt auch fragen, inwiefern wird dort eine Geschichte, die mit Gewalt zu tun hat, verstellt? Was ist, wenn man diese Geschichte in Dialog bringt mit den eigenen Geschichten der indigenen Völker und Gruppierungen des Norden des Amerikas, wenn man sich eben auch mit deren Kämpfen befasst? Und das müsste man mal zusammenbringen, um sich dann zu überlegen, was könnte man daraus Neues zum Entstehen bringen? Also ich habe da jetzt auch keine Lösung und ich glaube auch nicht, dass es uns hilft, das alles grundweg zu verbieten. Aber ich denke, eine Auseinandersetzung mit den Stereotypen und wie unangenehm sie auch sind und auch darauf zu befragen, dass sie rassistische Gehalte haben, die Debatte, die fängt so langsam an. Das ist unangenehm, aber ich denke, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen.
Sagt Noah H. vom Zentrum für Integrationsstudien der TU Dresden über Klischees, die auch in der Literatur von Karl May stecken. Ich danke Ihnen, Frau H.
Vielen Dank Ihnen auch.
Weiter geht's mit Ben Ebeling.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Journalistinnenbund will der Cartoonistin Franziska Becker trotz Kritik einen Preis für ihr Lebenswerk verleihen. Auf Twitter waren Zeichnungen von Becker als islamfeindlich bezeichnet worden. Der Publizist Jakob Augstein merkte an, für ihn könnten diese Cartoons auch in der Jungen Freiheit, die als Sprachrohr der neuen Rechten gilt, gedruckt werden. Die Vorsitzende des Journalistinnenbundes, Rebecca Beerheide, verteidigte die Entscheidung für Becker im Deutschlandfunk Kultur.
Ich denke, wir sollten gucken, in welchem Zusammenhang das insgesamt steht, dass politische Karikaturen natürlich immer irgendwo provozieren wollen. Das ist ja die Aufgabe von Cartoons. Das heißt, sie wollen provozieren und sie nicht immer nur Beifall bekommen. Und wir sehen hier halt auch irgendwo die Meinungsfreiheit, die wir auszeichnen wollen. Franziska Becker sagt von sich selber natürlich selber auch, sie sei einfach gemein. Und das ist ihr Arbeitsziel, ihr Hauptarbeitsziel.
Die Kritik werde ernst genommen und intensiv diskutiert, aber zuerst intern, so Beerheide weiter. Verliehen werden soll der Preis am Samstag in Berlin. Nach 10 Jahren Verhandlungen ist eine dauerhafte Lösung für das historische Hamburger Gängeviertel gefunden. Der Senat hat mit der gleichnamigen Genossenschaft einen Erbbaurechtsvertrag über 75 Jahre beschlossen. Damit seien die Bedingungen für eine erfolgreiche Sanierung der denkmalgeschützten Häuser geschaffen, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeld. 2009 hatten 200 Künstler das vom Abriss bedrohte Hamburger Viertel besetzt und den Erhalt gefordert. Kindern und Jugendlichen fehlt es oft an Gemeinschaftssinn. Das ist ein Ergebnis einer Studie der Universität Bielefeld. Die Wissenschaftler hatten in Berlin, Köln und Leipzig rund 1000 6- bis 16-Jährige und ihre Eltern befragt. Dabei ging es um die Themen Empathie, Solidarität, Gleichgültigkeit und Ablehnung. Thomas Simon zu den Ergebnissen.
Die Studie zeigt, dass die Hälfte der Kinder und Jugendlichen einen guten Sinn für das Miteinander hat. Sie zeigt allerdings auch, dass rund ein Fünftel der Kinder erhebliche Probleme damit hat. Bei Jugendlichen werden diese Probleme stärker, bei denen ist es rund ein Drittel der Befragten. In der Studie wurde auch nach den Lebensumständen gefragt. Die spielen bei positiven Eigenschaften wie Empathie oder Solidarität keine Rolle. Jugendliche aus Familien mit schlechteren Lebensumständen neigen allerdings deutlich stärker dazu, andere abzuwerten oder zu mobben, als Jugendliche aus besseren Lebensumständen.
Was sich durch alle Altersgruppen zieht, Mädchen haben mehr Gemeinschaftssinn als Jungen.
150, das sind die beiden Zahlen, die ein Festival im Berliner Hebbel am Ufer flankieren. Vor 100 Jahren wurde Magnus Hirschfeld geboren. Vor 50 Jahren begann in den USA der lesbisch-schwule Marsch durch die Institution gegen Diskriminierung und Kriminalisierung. Die Gegenwart ist nicht genug, heißt es jetzt im Hau, und Gerd Brendel hat die ersten Tage miterlebt.
I was walking through that field and then I saw him.
Yeah, you saw him, and he looked beautiful.
Yes, I saw him, then I immediately approached him, and then I took his dick into my mouth.
It is to speak in tongues, to mean words barring my oceans of separation. It is to belong to everyone and no one.
Queere Bühnenkunst in diesen Tagen am Berliner Hau. Das ist zuerst einmal ein schrilles Potpourri, bunter als die Farben des Regenbogens. Von Teenager-Erinnerungen an das erste Mal bis Wagner-Pathos und nicht weniger pathetischer Slam-Poetry, vorgetragen mit der Inbrunst authentischer Erfahrung. The present is not enough, lautet der Titel des Festivals. Die Gegenwart ist nicht genug, aber in den ersten Tagen stand genau diese Gegenwart im Vordergrund. Die leidvoll erfahrene Gegenwart, die Gewalt, die Verachtung. Nach Schwulen und Lesben sind es vor allem Transmänner und Transfrauen, die das alles täglich erfahren.
We ain't gonna stop till people are free.
Manifestos for Queer Futures hieß eine Performance-Reihe, für die über 200 Berliner KünstlerInnen ihre Konzepte eingereicht hatten. Über 20 hatte Kurator Ricardo Carmona ausgewählt. Jetzt waren sie zu sehen, eine nach der anderen, im 15-Minuten-Takt.
Besonders wenn man über queere Ästhetik redet, steht das Politische immer im Vordergrund. Das haben wir ganz klar bei den Manifestos gesehen.
Vor allem sah das Publikum sehr viel Self-Empowering, Ermutigungskunst im Sinne von wir sind queer, wir sind hier und wir fordern unseren eigenen Raum. Von den USA bis Brasilien, von Ungarn bis zur deutschen AfD. Nichts erzürnt die Rechte so sehr, wie genau dieser Anspruch von Lesben, Schwulen und Transpersonen auf einen Platz im normalen Alltag. Die Selbstbehauptung ist also notwendig, nur erwächst daraus nicht immer notwendig eine überzeugende Bühnensprache. Es gab viele Appelle von der Bühne zu hören. Nur wenigen Gruppen gelang aber der Spagat zwischen politischer Forderung und kluger, selbstironischer und berührenden Performances, bei denen einem das Lachen im Halse stecken blieb.
I need no binaries, I need no power, I need no control.
I need to know that it's okay,
that I need help. I need no religion.
I need to be softer.
Das Frauenkollektiv Vulva Kings zum Beispiel begann mit Schmatzgeräuschen, steigerte sich zu Forderungen und endete in einer Kaskade genau der Beleidigungen, die Frauen, egal ob lesbisch, hetero oder trans, im Internet oder auf der Straße entgegengebrüllt werden. Nicht nur die Zuschauerinnen lachten befreit über den Spiegeltrick. Berührend, weil so selbstverständlich der Videofilm und der Text von Candice Nembhard. The Morning After Love zeigte zwei Frauen am Morgen nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht. Tastende Annäherung, die wortlose Frage, wie es weitergeht, aber auch die abschätzigen Blicke weißer Männer auf das schwarze Frauenpaar im Berliner Morgen.
To acknowledge that queerness is ever present in all times and also
queere Lebensläufe gab es immer. Und diese Geschichten gilt es sich immer wieder anzueignen, sagt Festivalkurator Ricardo Carmona. Tief zurück in die Geschichte reist Mehdi Georges Lalou mit seiner Arbeit über einen Text aus dem islamischen Andalusien. Das Halsband der Taube ist ein Traktat über die Liebe aus dem Umfeld des Kalifenhofs von Cordoba. Lalou, Franzose mit marokkanischen Wurzeln, entschlüsselt den Text als schwule Liebesgeschichte. Lalous Bühnenarbeit hat am Samstag Deutschlandpremiere. Eine von mehreren, die das Festival in den nächsten Tagen noch präsentiert. Dann wird vielleicht auf den drei Bühnen des Berliner Haus das eingelöst, was sich Ricardo Carmona erhofft und was dem Festival mit dem bisherigen Schwerpunkt auf die bösen Erfahrungen in der Gegenwart fehlte.
Sich vorzustellen, dass eine andere Realität möglich und dass Queerness ein Teil davon ist.
The Present is Not Enough, das Festival für queere Geschichte und Zukunft im Berliner Hebbel am Ufer. Es läuft noch bis zum 30. Juni. Städtepartnerschaften. Wer damit nicht aktiv zu tun hat, der wundert sich über die vielen Schilder an Ortseingängen, mit denen Deutschland für die Beziehung mit Menschen auf allen Kontinenten geworben wird. Heute feiert Buenos Aires die seit einem Vierteljahrhundert währende Städtepartnerschaft mit Berlin. Viktoria Eglau über die gemeinsame Kunstschau der Hauptstädte Deutschlands und Argentiniens in Buenos Aires.
Zwei riesige Installationen, die wie Mauern wirken, stehen sich in der Ausstellung gegenüber. Die eine ist ein samtiger, glatt wirkender Vorhang. Doch wer sich dem Werk der belgischen, in Berlin arbeitenden Künstlerin Edith de Kind nähert, entdeckt, dass der helle, dicke Stoff mit Nadeln gespickt ist. Der Gedanke an den eisernen Vorhang liegt nahe. Die andere Mauerinstallation im Einwanderungsmuseum von Buenos Aires wirkt fragiler. Sie besteht aus schwarz bemalter Aluminiumfolie, durch die an einigen Stellen das Licht durchschimmert. Ihr Titel Madre del Río, auf Deutsch Mutter des Flusses oder Flussbett.
Das Flussbett des Rio de la Plata ist dunkel, verwirrend und mysteriös. Buenos Aires kehrt dem Fluss den Rücken zu. Aber er umgibt diese Stadt unmittelbar.
Eduardo Basualdo ist der argentinische Autor des Werks. Zunächst irritiert es etwas, dass er den breiten Fluss Rio de la Plata, an dem die Stadt Buenos Aires liegt, als Mauer darstellt. Denn für Millionen von Immigranten war der Fluss das Eingangstor nach Argentinien. Hier im Gebäude des Einwanderungsmuseums, durch dessen Fenster der Rio de la Plata zu sehen ist, befand sich einst das Hotel de Inmigrantes, das die Neuankömmlinge aufnahm.
Den Fluss empfinde ich als Mauer, aber als Mauer, die einen hier festhält, nicht als Mauer, die die Ankunft anderer verhindert. In dieser Stadt hat man das Gefühl, nicht heraus zu können. Sie ist wie ein Labyrinth, wie eine in sich geschlossene Welt.
Erläutert Künstler Eduardo Basualdo das Inselgefühl zu seiner Heimatstadt. Auch wenn das eine subjektive Wahrnehmung ist, plötzlich tut sich eine ungeahnte Parallele zur Partnerstadt Berlin auf, deren Westteil bis 1989 eine eingemauerte Insel war, mitten in der DDR. Die deutsche Ausstellungskuratorin Heike van den Valentin.
Uns war es wichtig, Positionen aus Buenos Aires und Berlin unmittelbar aufeinander reagieren zu lassen. Es sind tatsächlich Erfahrungswelten, die wir hier zusammenbringen wollten, aus verschiedenen zeitlichen, aber auch geografischen Kontexten, die aber ganz eng miteinander verknüpft sind.
Eines der Themen, bei denen es Anknüpfungspunkte gibt, nicht nur zwischen Buenos Aires und Berlin, sondern generell zwischen Deutschland und Argentinien, ist die Erinnerung. In seiner Videoinstallation Beweist so nichts beschäftigt sich Marcel Odenbach mit dem offiziellen Holocaust-Gedenken in der DDR, am Beispiel des ehemaligen Konzentrationslagers Buchenwald.
Was mich da bei Buchenwald interessiert hat, ist, inwieweit die beiden unterschiedlichen Deutschlands unterschiedlich die identische Vergangenheit für sich benutzt haben. Wie wurde Erinnerung benutzt für die eigene Ideologie des Staates?
Odenbachs Thema ist der kommunistische Heldenmythos in Buchenwald. Die Bronzeskulpturen der Lagerbefreier hat er aus nächster Nähe gefilmt, auf Augenhöhe, um sie von ihrem heroischen Podest zu holen. Buchenwald ist nur ein Beispiel für die Kontroversen, die beim Umgang mit der Geschichte entstehen. Wie soll an dunkle Kapitel aus der Vergangenheit erinnert werden? Und mit welchen künstlerischen und architektonischen Mitteln? Diese Fragen sind auch in Argentinien virulent, wo von 1976 bis 1983 eine blutige Militärdiktatur herrschte, an die in Buenos Aires inzwischen zahlreiche Gedenkorte erinnern. Marcel Odenbach.
Wenn man die Aufarbeitung von Geschichte in Südamerika betrachtet, zum Beispiel auch in Argentinien, gehen wir durch ähnliche Prozesse, durch die wir gegangen sind in Deutschland.
Die argentinische Künstlerin Gabriela Golder nähert sich dem Thema Erinnerung ebenfalls mit einer Videoinstallation, aber ihr geht es um die individuelle Rückschau. Neuen Menschen, die nach Argentinien eingewandert sind, aus Russland, Kolumbien oder Senegal, lässt Golda ihre Migrationsgeschichte erzählen.
Es gibt Themen, die all diesen Migranten gemeinsam sind, wie etwa die Verwandlung ihrer Identität, die Verflechtung ihrer Ursprungsidentität mit anderen Identitäten.
Es gäbe kaum einen besseren Ausstellungsort für Gabriela Goldas Installation Del Otro Lado von der anderen Seite als das ehemalige Immigrantenhotel. Auch die Erfahrung, ein Einwanderungsort zu sein, ist ein ganz aktueller Berührungspunkt zwischen Buenos Aires und Berlin, zwischen Argentinien und Deutschland.
Ich will mit meiner künstlerischen Arbeit auch fremdenfeindliche Einstellungen bekämpfen. Der Migrant ist immer der andere. Wenn die Menschen verstünden, dass die einen und die anderen dieselben sind, wäre alles besser.
In Inmediatamente después y poco antes de. Das ist bis zum 27. Oktober in Buenos Aires zu sehen. Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel endet sommerlich unter Bäumen, beginnt aber auch mit Politik.
Endlich geht die dunkle Ära zu Ende, schreibt Çiğdem Toprak in der Welt mit Blick auf die Bürgermeisterwahl in Istanbul, die wegen angeblicher Unregelmäßigkeiten wiederholt werden musste und die erneut der Kandidat der Opposition, Ekrem İmamoğlu, gewonnen hat. Istanbul hat uns vor 25 Jahren gezeigt, wie ein brillanter, hart arbeitender Politiker wie Erdogan seine erstklassige politische Karriere begann und damit das Land erst strukturell nach vorne brachte, es aber kulturell zerstörte, analysiert Toprak. Und Istanbul zeigt uns heute, wie Menschen umdenken können, autoritäre Strukturen hinterfragen. Warum rückwärtsgewandte und autoritäre Regime sich auf die Segnungen des Silicon Valley verlassen, darüber will ein Artikel in der Süddeutschen Zeitung informieren und scheint einem anderen Artikel in derselben Zeitung zu widersprechen. Immer wieder sperren Regierungen das Internet oder Teile davon, heißt es da. Tatsächlich ist das kein Widerspruch. Es verbergen sich dahinter einfach nur zwei entgegengesetzte Strategien der Regierenden, die eigene Macht zu sichern. Alp Toker von der Nichtregierungsorganisation NetBlocks berichtet im Gespräch mit der SZ, in welchen Ländern, vom Sudan bis Myanmar, und warum soziale Netzwerke oder gleich das gesamte Internet gesperrt worden sind. Venezuela schaltet Social Media ab, wenn die Opposition auftritt, erläutert er. Simbabwe blockierte soziale Netzwerke, als Bürger gegen die hohen Benzinpreise demonstrierten. Gabun hatte während des Militärcoups Internetausfälle. Die andere Strategie autoritärer Machthaber: mehr Internettechnik für die eigenen Leute. Opium fürs Volk nennt das Jewgeni Morozov in der SZ. So träume die brasilianische Regierung unter dem rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro zum Beispiel davon, dass Google oder Amazon die nationale Post übernehmen. In Brasilien habe man auf steigende Kriminalität mit sogenannter Survival-Tech geantwortet. So informiert Waze, eine beliebte von Google betriebene Navigations-App, diejenigen, die in Großstädten wie Sao Paulo und Rio de Janeiro unterwegs sind, darüber, ob sie einen riskanten Stadtteil betreten, schreibt Morozov. Ebenso benutzen Bewohner, die sich mit der Kriminalitätsrate in ihrer eigenen Nachbarschaft beschäftigen, Tools wie WhatsApp, um Hinweise auf verdächtige Aktivitäten in der Umgebung auszutauschen. Mithilfe solcher Technik kämen die Bürger zwar mit den Widrigkeiten des Lebens halbwegs zurecht, allerdings würden sie so gerade nicht für bessere soziale Verhältnisse kämpfen. Den Technoboom nach der Finanzkrise interpretiert Morozov deshalb so: Erst kamen Risikokapitalgeber, später dann Staatsfonds. Beide subventionieren die Massenproduktion von Survival-Tech für die enteigneten und unzufriedenen Massen vorübergehend. Opium fürs Volk eben. Vom Opium fürs Volk zur Hitze fürs Volk. Gleich nach uns, die wir die Rolle des Opfers gleichwohl mit sehr viel größerer Inbrunst ausfüllen, kommt der Wald, schreibt Joachim Müller-Jung in der Frankfurter Allgemeinen über die Leidtragenden der Mörderhitze und Trockenheit. Der Baum sei der Märtyrer des Anthropozäns. Oder ist er doch ein Mittäter des Klimawandels? In Müller-Jungs Worten: In dem Hauptblatt der amerikanischen Wissenschaftsakademien, den berühmten Proceedings, ist soeben eine Untersuchung von Botanikern der University of Utah erschienen, die manchen Baum zwischen Kanada und Australien in den Verdacht bringt, in der Hitze hemmungslos Wasser zu verschwenden. Und zu diesen Bäumen gehöre: Die Deutschen müssen jetzt ganz tapfer sein, auch die Eiche.
Tobias Wenzel mit seiner Kulturpresseschau. Und Gabi Wuttke wünscht Ihnen jetzt eine gute Reise mit dem Mitternachtszug von Richard Hawley.